Haare gut, alles gut. Der haarsträubende Radio Day auf Radio 1.
Männer haben ja auch Probleme mit ihren Haaren. Beziehungsweise vor allem dann Probleme, wenn sie keine haben, heißt es. Obwohl es doch echt coole Role Models gibt mit Glatze, Telly Savalas aka Kojak, Bruce Willis, Homer Simpson, Michael Stipe, Moby, den wir da gerade gehört haben, Thomas D. Und meine Tochter sagt, ich soll auch Mark Forster dazu zählen. Na gut. Habe ich gemacht. Reicht aber nicht, um die vielen anderen Männer davon zu überzeugen, dass ein Leben mit Latze völlig okay ist. Und so gibt es einen nachhaltigen Bedarf für Haartransplantation. Wir sprechen jetzt mit einer Koryphäe der Haartransplantation, mit der Dermatologin Dr. Nina Ottberg, die 2010 das Hair Transplant Center Berlin-Potsdam gegründet hat. Frau Ottberg, guten Tag. Ich hoffe, Sie hören mich.
Hallo, guten Tag.
Sehr schön. Ich habe gelesen, das ist ein sehr männlich geprägter Beruf, den Sie da ausüben. Was war denn für Sie der Auslöser, sich mit Haartransplantation zu beschäftigen?
Ja, meinen ersten Vortrag über Haartransplantation habe ich bei einem Praktikum in New York gehört und da habe ich gedacht, wenn ich groß bin, das ist so toll, dann möchte ich sowas auch mal machen. Leider ist es so, dass man in Deutschland das nicht wirklich lernen kann, dass es kein wirkliches Training dafür gibt. Und deshalb habe ich mich entschlossen, nach meiner Facharztausbildung nach Kanada zu gehen, um das Ganze zu lernen.
Warum sind die Männer unter den Transplantologinnen in der großen Mehrheit? Haben Sie da eine Theorie?
Ja, also viele unserer Fachgebiete sind ja männerdominiert. Ja. Also als ich damit angefangen habe, 2006, war ich eine von 5 Frauen unter ungefähr 600 Männern bei dem ersten Kongress, den ich besucht habe. Und mittlerweile hat sich das etwas geändert. Ja, es gibt schon einige Frauen, die sich darauf spezialisieren.
Bevor Sie uns einweihen in den neuesten Stand der Dinge, wollen wir Ihre Expertise nutzen, um generell was über Haare zu lernen an diesem haarigen Radio Day. Wie viele Haare habe ich denn als 52-Jähriger auf dem Kopf mit relativ dichten, aber schon ergrauten Locken?
Also man denkt, am Kopf hat man ungefähr 100.000 Haare oder 100.000 Terminalhaare. Letztendlich ändert sich die Anzahl unserer Haare ja überhaupt gar nicht. Die Haare werden festgelegt oder werden gebildet, wenn wir noch ein Embryo sind. Und diese Haare bleiben uns immer erhalten, es sei denn, wir haben ja irgendwo Narben. Nur die Qualität der Haare ändert sich mit der Zeit unter Umständen.
Ah, okay. Wie viele Haartypen gibt es denn überhaupt? Also ist graues Haar zum Beispiel ein eigener Haartyp?
Na, beim grauen Haar ist es so, dass die Pigmentzellen, die in der Haarwurzel sitzen, einfach aufgehört haben zu arbeiten. Wir kriegen vererbt, wie viel Haarzyklen wir pigmentiert haben und wann unser Haar dann ergraut. Wir haben grundsätzlich 2 Sorten von Haaren, nämlich Vellushaare und Terminalhaare. Terminalhaare sind dick und dunkel und haben Farbe, während die Vellushaare ganz fein sind, 30 Mikrometer oder kleiner und keine Farbe haben.
Okay, und verteilen die sich unterschiedlich auf dem Körper oder sind die überall zu finden?
Also nur unsere Handflächen und Fußsohlen und unsere Augenlider haben keine Haare. Auch unsere Innenarme zum Beispiel haben Haare, aber das sind die ganz feinen Vellushaare,
okay,
die wir nicht sehen können.
Gut, wie erkenne ich denn gleich, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, ob es meinem Haar gut geht oder eben auch nicht?
Naja, zuerst mal gibt es ja Bad Hair Days, das gibt es tatsächlich. Ja, das liegt oft daran, wie wir die Haare pflegen und auch wie unser kleiner Muskel, der das Haar aufrichtet oder legt, aktiv ist. Letztendlich sehen wir natürlich, ob unsere Haare dünner werden. Wir sehen, in unserer Bürste sind mehr Haare als sonst da drin oder beim Duschen im Ausguss. Und wenn mehr Haare als sonst plötzlich in der Bürste sind, ist das natürlich ein alarmierendes Signal.
Und was ist passiert, wenn der Muskel zum Beispiel ein bisschen erschlafft ist? Kann man das dann auf Anhieb sagen?
Na, das kann man nicht auf Anhieb sagen, aber manchmal kennt man das ja, dass die Haare anders liegen, man sich anders fühlt und das liegt auch daran, an diesem kleinen Muskel.
Sind Sie eigentlich ein Fan von Shampoo oder ist es nicht eigentlich besser fürs Haar, möglichst wenig Zeugs drauf zu tun?
Es kommt immer darauf an, was für Zeug man drauf macht. Ja, also das ist so, ich bin ein Fan von Shampoo, aber es muss das richtige Shampoo sein und es sollte möglichst parabenfrei, silikonfrei sein, sulfatfrei sein. Ich bin ein Fan davon, häufiger zu waschen, wenn man nicht ganz, ganz trockene Kopfhaut hat oder unter Neurodermitis leidet. Weil wenn man nicht häufig genug wäscht, sammelt sich manchmal unser Talg. Dieser Talg kann dann ein Nährboden für Pilze und Bakterien sein und dann zum Ekzem führen oder zum seborrheischen Ekzem führen.
Okay. Wenn ich jetzt ab sofort meine Haare nicht mehr schneide, wie lang können die dann noch werden, wenn ich das Durchschnittsalter eines Mannes erreiche?
Ja, nicht für jeden ist das Haarwachstum unendlich. Ein sogenanntes endloses Anagen-Syndrom, sagt man, oder endloses Anagen-Haar ist was ganz was Seltenes. Man kennt das von den Guinness-Buch der Rekorden-Fällen. Ja, da gibt es eine Inderin, die ganz 2 Meter lange Haare hat. Wir können uns wahrscheinlich unsere Haare nicht 2 Meter lang wachsen lassen, denn unsere Telogenphase ist meistens so nach 6 Jahren vorbei. Dann fällt das Haar aus und dann kommt ein neues. Und weil das alles asynchron läuft, verlieren wir nicht auf einmal, so wie Tiere, unser ganzes Fell, unser ganzes Kopfhaar, sondern das geht so nach und nach.
Ja, und wenn das nach und nach sehr schnell geht, dann reden wir vom Problem Haarausfall. Und darüber sprechen wir jetzt gleich. Und Sie können die Expertise von Dr. Nina Ottberg auch nutzen. Wir geben Ihre Fragen zum Thema Haarausfall gern weiter unter 0331 70 99 111. Hier sind erstmal die Rakes mit We Dance Together. Ich sag die Nummer nochmal, 0331 70 99 111. Ihre Fragen rund um das Thema Haarausfall. We dance together on the roof of the party. Die Rakes mit We Dance Together an diesem sehr behaarten Radio Day auf Radio 1. Allerdings sind wir in einer Stunde angekommen, die ziemlich haarlos ist, denn wir reden jetzt über Haarausfall und darüber, was getan werden kann, um das Haupt wieder aufzuforsten, und zwar mit der Dermatologin Dr. Nina Ottberg. Und wenn Sie zu diesem Thema auch Fragen haben, dann rufen Sie an 0331 70 99 111. Frau Ottberg, warum ist es grundsätzlich so, dass Männer häufiger Haarausfallprobleme haben als Frauen?
Na, das ist gar nicht so. Also Frauen und Männer haben unterschiedliche Probleme mit den Haaren. Ungefähr 80% aller Männer leiden unter erblich bedingtem Haarausfall, allerdings auch ungefähr 40% aller Frauen.
Ah, okay, das ist also ein Mythos, dass Frauen gar nicht so häufig darunter leiden.
Na, es gibt eben andere Haarkrankheiten, unter denen Frauen häufiger leiden, ja, so akuter Haarausfall, telogene Effluvium. Ja. Und die Männer haben eben häufiger den erblich bedingten Haarausfall, beziehungsweise bei den Männern wird er eben deutlicher sichtbar.
Ist es eigentlich in jedem Fall gleich sinnvoll, mit einer Transplantation zu beginnen, oder gibt es vorher noch Maßnahmen, die Sie ergreifen, also jetzt zum Beispiel bei den erblich bedingten Geschichten, um erst einmal den Haarausfall zu bremsen vielleicht?
Ja, das ist ganz wichtig, dass wenn man sich für eine Transplantation interessiert oder entscheidet, dass man erstmal was Haarerhaltendes macht oder gleichzeitig was Haarerhaltendes macht. Denn die Transplantation kann ja nur das nicht mehr vorhandene Haar auffüllen, während man ja an den Haaren, die man noch hat, ja auch noch gerne hängen bleibt.
Mhm. Wenn dann aber nichts mehr oder nur noch wenig wächst, mit welcher Transplantationstechnik arbeiten Sie dann?
Ja, es gibt, also eine Transplantation erstmal ist ja eine Umverteilung von Haaren. Ja, das heißt, man muss Haare aus hormonunsensiblen Gebieten nehmen und sie in die praktisch kahlen Stellen einsetzen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann Haare einzeln entnehmen, man kann ein Stückchen Haut nehmen und daraus die Transplantate präparieren. Und dann werden die Haare eingesetzt, und zwar entsprechend der Wuchsrichtung und der Form, wie sie eben gewünscht sind.
Okay, also nochmal genauer, von wo nach wo werden Kopfhaare transplantiert?
Also wir kennen das ja bei Männern mit Glatze, die behalten immer einen Kranz. Dieser Kranz, der gilt als hormonunsensibles Areal. Aus diesem Areal vom Hinterkopf und über den Ohren kann man Haare entnehmen.
Und dann, wie lange dauert das? Also ist das ein Prozedere über mehrere Tage oder ist das im Laufe eines Nachmittags oder wie muss man sich das vorstellen?
Also in unserer Praxis ist es so, dass wir nur einen Patient pro Tag haben. Wenn es eine größere Sitzung ist, macht man auch mal 2 Tage hintereinander, je nachdem, wie viele Haare derjenige wünscht oder braucht.
Dann habe ich hier vorhin die Frage von einer Hörerin vor mir liegen gehabt. Die Redakteurin Alina Faltermeier hat es mir freundlicherweise hingelegt. Könnte ich auch von einer anderen Person quasi Haare übernehmen? Geht das auch?
Das geht leider nicht. Man muss sich vorstellen, jedes kleine Haar ist wie ein eigenes Organ und es hat eine eigene Antigenität. Wenn ich jetzt ihr Haar mir selbst verpflanzen würde, dann würde sich mein Körper dagegen wehren und es wieder abstoßen.
Ah ja. Wie ist das? Also dieses Haar, das mir dann transplantiert worden ist, wird das nicht tendenziell auch ausfallen? Also wenn ich diese erbliche Vorbelastung habe, passiert das dann nicht auch mit dem Haar, das transplantiert worden ist?
Das transplantierte Haar vom Hinterkopf behält seine genetischen Eigenschaften. Ah. Das heißt, es hat keine Hormonsensibilität. Das heißt, da wo ich es hinsetze, wird es wahrscheinlich auch dann bis an ihr Lebensende wachsen.
Das sind ja gute Aussichten. So, jetzt haben wir noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Und es sind natürlich die Kosten. Also wie wird das berechnet und was kommt am Ende unterm Strich bei raus, Frau Ortberg?
Also in unserer Praxis berechnen wir pro Haar. Ja, das finde ich einfach fairer. So viel Haare, wie man verpflanzt, so teuer ist es dann auch. Je nachdem, wie viel Haare man braucht, muss man zwischen ungefähr 3.000 bis 9.000 Euro rechnen.
Das ist doch mal eine Zahl. So, jetzt haben wir Radio 1 Hörerinnen in der Leitung mit ihren Fragen. Und zwar, guten Tag, wer spricht denn da? Hallo, hier ist Radio 1.
Markus.
Was haben Sie für eine Frage an Frau Ortberg auf dem Herzen?
Ja, meine Frage an Frau Ortberg wäre, weil sie es selber gerade auch mit aufgezählt hat, das seborrheische Ekzem, wie man dagegen vorgeht.
Frau Ortberg, ja, vielleicht noch mal ganz kurz, worum es sich dabei dreht.
Ein seborrheisches Ekzem ist eine Immunreaktion des Körpers auf Hautpilze, die jeder von uns auf der Kopfhaut hat. Es gibt Menschen, die eher dazu neigen, dann zu reagieren mit so etwas klebrigen Schuppen auf der Kopfhaut. Manchmal kann das Ganze noch mit Bakterien besiedelt werden und dann entsteht eine richtige Entzündung auf der Kopfhaut. Die Behandlung kann manchmal schwierig sein. Hier ist das A und O, so häufig waschen wie möglich. Und meistens hilft ein medizinisches Shampoo, was man ein, zweimal die Woche benutzt. Und manchmal, wenn es sehr extrem ist, muss man eben auch antientzündliche Mittel nehmen.
Markus, ist Ihnen damit ein bisschen geholfen?
Ja, ich hatte es jetzt bislang immer mit so Hausmitteln versucht und war dann nicht so erfolgreich. Deswegen.
Zum Beispiel mit welchen Hausmitteln?
Apfelessig.
Frau Ortberg?
Ja, Apfelessig ist gar nicht schlecht. Für die Kopfhaut ist es vor allen Dingen für die Haarstruktur schön, weil es die Haare zum Glänzen bringt. Aber das reicht vielleicht nicht für das seborrheische Ekzem, je nachdem, wie stark es ausgeprägt ist.
Markus, vielen Dank für die Nachfrage. Schönen Ostermontag noch.
Ja, ich euch auch.
Tschüss.
So, und hier ist, glaube ich, die Hörerin Marianne in der Leitung. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich wollte mal fragen, und zwar hatte ich gehört, dass es ein Tunikum gibt, das auf Basilikum basiert. Und das ist aber ziemlich teuer. Ich habe mich da schon schlau gemacht und habe einfach gedacht, reicht es nicht aus, wenn man jetzt viel mehr Basilikum isst? Oder würde es gar nichts bewirken? Ich bin jetzt 69 und meine Haare werden ganz schön dünner, also das ist nicht so schön.
Ja, das Mittel mit Basilikum, das heißt Ricelin, das ist ein kosmetisches Produkt und leider ist es so, dass bei allen kosmetischen Produkten nicht sehr viel wissenschaftliche Studien existieren. Das heißt, ich kann gar nicht wirklich sagen, wirkt das Basilikum ja oder nein, weil ich keine Doppelblindstudien dazu habe. Trotzdem möchte ich sagen, dass wir nicht, also nur weil es nicht evidenzbasiert ist, heißt es immer noch nicht, dass die Pflanzenprodukte nicht wirken. Ich bin immer der Meinung, man sollte das selber für sich ausprobieren. Bei dem Basilikumprodukt ist es so, dass es relativ ölig aufzutragen ist. Das macht man vielleicht besser nachts. Ich würde sagen, einfach ausprobieren. Wer starken Haarausfall hat, da reicht vielleicht so ein pflanzliches Produkt nicht mehr aus.
Tja, Marianne.
Nee, also so schlimm ist es nicht, aber... Ja, man will ja ein bisschen an sich arbeiten.
Absolut, ja. Also, das ist nicht ganz klar, zumindest in der wissenschaftlichen Untersuchung, ob es hilft. Aber wenn es Ihnen hilft, würde ich sagen, kann es auf jeden Fall nicht schaden, oder?
Genau.
Naja, ich weiß nicht. Jedenfalls ist mir das eigentlich für so kleine Fläschchen ganz schön teuer. Ja. Deswegen habe ich gedacht, fragen wir einfach mal, wenn schon gerade das Thema dran ist.
Das Problem bei den Haarmittelchen ist eben, dass, oder bei allen Haarprodukten ist, dass man es lange anwenden muss. Mhm. Man muss jedem Mittel schon mal eine Chance geben für mindestens 3-4 Monate, weil eben der Haarzyklus so langsam sich entwickelt.
Marianne, ich hoffe, wir haben ein bisschen geholfen bei der Entscheidung, ob Sie es weiterhin nehmen wollen oder nicht. Und einen schönen Ostermontag noch.
Danke.
Ciao. So, einen Hörer oder eine Hörerin würde ich jetzt noch hier mit in die Sprechstunde nehmen. Hier ist Radio 1. Hallo. Wer spricht?
Hallo, hier ist Jan. Hallo.
Jan, guten Tag.
Hallo.
Ja, also ich habe folgende Frage. Ich stelle mir immer vor, dass die Haar, diese genetisch anders programmierten Haare am Hinterkopf ja auch begrenzt ist. Und wenn ich mir jetzt sozusagen mit beginnendem Haarausfall vorne, eben da, wo die Stirn so licht wird und weiter nach oben rutscht der Haaransatz, da sozusagen was hinverpflanzen lasse und dann fängt aber der Teil dahinter an weiter auszufallen, während der vorne, weil er ja anders programmiert ist, weil er vom Hinterkopf dahin verpflanzt wurde, weiter wächst, sieht es ja ein bisschen schräg aus. Also besteht nicht die Gefahr, dass irgendwann die Haare am Hinterkopf, die man überhaupt verpflanzen kann, ausgehen und ich dann plötzlich vorne diesen Kranz habe und irgendwie auf dem Kopf die Platte dahinter?
Ja, das ist absolut richtig. Also man muss sich genau überlegen, wann man wie viel Haare verpflanzt. Also wenn ein 20-Jähriger zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne meine Geheimratsecken auffüllen lassen, dann muss man das eigentlich ablehnen, weil ich noch gar nicht genau weiß, wohin die Reise mit dem Haarausfall geht. Ja, wenn man aber, sagen wir mal Mitte 30, Anfang 30 ist, dann kann man ungefähr abschätzen, wie sich der Haarausfall entwickelt. Man pflanzt dann immer so, dass man immer noch eine kleine Reserve hat. Trotzdem, und das hatten wir ja vorher gesagt, ist es ganz wichtig, etwas Haarerhaltendes zusätzlich zu machen, weil man ja eben die anderen Haare nicht verlieren möchte.
Okay, also ich bin, Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage.
Natürlich, darf, bitte.
Ich bin ja der Letzte in der Runde hier.
Nochmal auskosten, Jan, bitte.
Genau, das heißt, ich bin Mitte 40, da sollte man dann tatsächlich prognostizieren können, wie das bei mir aussieht. Wie sicher ist denn so eine Prognose?
Aha.
Ja, was ist schon sicher? Also, natürlich ist das nicht 100% sicher, aber wenn man Mitte 40 ist und, sagen wir mal, ein bisschen Geheimratsecken hat, dann kann man davon ausgehen, okay, der Haarausfall wird nicht vollständig zum Stillstand kommen, aber eine Vollglatze wird man sicherlich nicht mehr bekommen. Ja, das kann man nicht 100% garantieren, aber das kann man schon so ein bisschen voraussehen.
Okay, also obwohl ich beobachte, dass diese sich nach hinten zurückziehen und lichter werden weiterhin zunimmt, trotz Minoxidil und so weiter und so fort.
Ja, das gibt es. Ne? Es gibt natürlich Fälle, wo alle medizinischen Maßnahmen den Haarausfall nicht aufhalten können oder nicht genug aufhalten können. Dann muss man irgendwann wieder nachverpflanzen, wenn wirklich eine Lücke entstehen sollte. Ja, meistens hat man dafür genug Haare. Man muss immer beim Haare verpflanzen darauf achten, dass man nicht in seiner ersten Sitzung alle Haare hinten verbraucht. Ja, und meistens kann man eben 1, 2, 3 Haartransplantation nochmal machen.
So, Jan, ich finde, Sie haben jetzt ausgiebig Zeit gekriegt, um Ihr Problem.
Nein, da
muss ich mal jetzt einen Schlussstrich machen, aber vielen, vielen Dank und schönen Ostermontag noch. Und ich nehme auch noch mit, Frau Ortberg, dass es eben doch auch um viel Verantwortung geht, ne? Wenn man dann entscheidet, lohnt sich das nicht. Und habe ich jetzt so auch herausgehört, dass das durchaus ja auch verantwortungsvoll ist, welche Entscheidung dann da getroffen wird.
Ja, natürlich. Also ich meine, die Haare, die man verpflanzt vorne, die bleiben natürlich so. Wenn ich jetzt jemanden einen ganz niedrigen Haaransatz pflanze und er verliert die ganzen Haare hinten und ich habe nicht mehr genug zum Nachpflanzen, dann sieht der Mensch natürlich seltsam aus und dann kann man es vielleicht auch gar nicht mehr retten.
Alles rund um Haarausfall und um die Haartransplantation haben wir erfahren. Nicht alles natürlich, aber doch einiges von der Dermatologin Dr. Nina Ortberg vom Hair Transplant Center Berlin-Potsdam. Frau Ortberg, vielen, vielen Dank und alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank für die Einladung.